ARD.
Mein erstes Mal Gefängnis. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich nähere mich jetzt der JVA Moabit und ich kann auch schon was von der besonderen Sternenform erahnen, in der die JVA gebaut ist.
Kurz darauf stehe ich vor der Pforte. Dahinter erstreckt sich ein großer, verwinkelter Gebäudekomplex aus rotem Ziegelstein. Die Fenster sind vergittert. Auf dem Dach sind Rollen aus Stacheldraht angebracht. Das Gefängnis in Moabit ist eines der ältesten Untersuchungsgefängnisse Deutschlands. Es liegt mitten in der Stadt. Tiergarten, Kanzleramt, Spree, alles nur einen Katzensprung entfernt. Drumherum Geschäfte, Wohnhäuser und Restaurants.
Hallo, ich bin verabredet mit Frau Lorenz, Henrike Möller. Ein Ausweis?
Sekunde, muss ich jetzt was ablegen?
Das Handy brauche ich aber noch, wenn ich das Handy bei habe.
Muss ich abgeben?
Mehrere Schleusen später stehe ich endlich der Frau gegenüber, die mich heute durch die JVA Moabit führen wird.
Mein Name ist Annette Lorenz, ich bin Vollzugsdienstleiterin der Teilanstalt 3 in der JVA Moabit.
Als ich etwa 3 Stunden später die JVA wieder verlasse, habe ich Dinge gesehen und von Schicksalen gehört, die mich so schnell nicht mehr loslassen werden.
Das ist übrigens der alte Terroristenflügel.
Also ich habe viel gehört über meine Kumpels. Aber das selbst, wenn man das selbst erlebt, kann man sich einfach weder vorher noch nachher noch mal richtig vorstellen, was da für ein Ton geherrscht hat, was los war.
Ihr einziges Verbrechen war eigentlich, dass sie ein brennendes Stück Papier in einen Mülleimer geworfen hatte.
Von dem Moment an weißt du wirst hingerichtet.
Ihr hört Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom RBB. Und ich bin Henrike Möller.
So, wenn man jetzt mal hochblickt, ist schon beeindruckend, oder?
Ja.
Beeindruckend und irgendwie surreal. Denn mit meiner Vorstellung von Gefängnis hat das, was sich da über mir auftut, rein gar nichts zu tun. Annette Lorenz und ich stehen in der Mitte eines imposanten Kuppelsaals, wie es ihn in einer Kirche gibt oder einem Dom.
Wenn ich aus irgendwelchen Gründen mit Inhaftierten hier mal langlaufe, so, dann zeige ich immer, sage, ist das nicht schön? Und die sagen immer, genau. Ich glaube, niemand wird sagen, ja, schade, dass ich hier bin, aber architektonisch ist das schon super.
Ja, weil jetzt die Sonne auch gerade so schön da oben rein, ja, das Licht da oben in der Kuppel toll, ist echt hübsch. Ja.
Langsam lasse ich meinen Blick nach unten wandern. Vom Kuppelsaal gehen sternförmig mehrere Gefängnistrakte ab.
Wir stehen ja jetzt in diesem Sternbau, panoptische Bauweise. Die Quäker haben sich diese Bauart ausgedacht. Prinzip ist, so wenig Personal für so viel Überblick wie möglich. Wenn man hier also steht oder hier die Zentrale war, konnte man in jeden Flügel blicken.
1881 wird die JVA Moabit eröffnet, damals unter dem Namen Königliches Untersuchungsgefängnis. Optisch und architektonisch hat sich seitdem wenig verändert. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. Die JVA Moabit ist auch nach wie vor ein Untersuchungsgefängnis, sprich, hier sitzen Männer ein ab 21 Jahren, die einer Straftat beschuldigt werden, aber noch nicht verurteilt sind.
Unsere Aufgabe ist, das Verfahren sicherzustellen. Das heißt also, der Haftbefehl muss ausgestellt sein, er muss gültig sein, muss auf diese Personen zutreffen. Und in der Regel bleiben die Inhaftierten so lange, bis ihr Verfahren abgeschlossen ist. Und dann werden die verteilt auf andere Anstalten, wo sie dann ihre Strafhaft verbüßen.
Ich folge Annette Lorenz zu einem der Flügel. Eigentlich ist er mit einer Gittertür vom Kuppelsaal abgetrennt. Doch die Tür ist offen. Dahinter sehe ich einen breiten Gang, von dem links und rechts Hafträume abgehen.
Hier ist jetzt offen, die haben jetzt Aufschluss. Wir bemühen uns schon, den Inhaftierten die Möglichkeit zu geben, sich eben auch eine gewisse Zeit außerhalb des Haftraums aufzuhalten, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Ein paar Männer sind inzwischen auf den Gang hinausgetreten. Neugierig schauen sie in meine Richtung. Ich will schon wieder zur Sternmitte zurücklaufen, um den Inhaftierten nicht das Gefühl zu geben, ich würde sie anglotzen, wie so ein Tier im Zoo. Da schreitet Annette Lorenz durch die offene Gittertür Richtung Hafträume und dreht sich erwartungsvoll zu mir um. Vielleicht war ich komplett naiv, aber das habe ich irgendwie nicht erwartet.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Das waren jetzt Inhaftierte, die uns da gerade über den Weg gelaufen sind.
Das ist okay. Einer, der ein Kollege war, genau. Ja.
Annette Lorenz führt mich mit einer Selbstverständlichkeit durch die Gänge, als würden wir durch ein Einkaufszentrum schlendern und nicht durch ein Gefängnis. Sie arbeitet ja auch schon lange hier, genauer seit den späten 90ern.
Das war schon so, dass Frauen im Vollzug, im Männervollzug, das gab es schon, ohne Frage, aber die Kollegen, die alten Kollegen, die da waren, die fanden das jetzt erstmal nicht so toll, wenn ich das mal sagen darf.
Und wie hat sich die Arbeit im Laufe der Zeit verändert?
Ohne jetzt jemandem irgendwas Übles nachsagen zu wollen, aber die Zeiten waren damals schon andere und man hörte immer so Sätze von den ganz alten Kollegen, ja, wenn dich der Inhaftierte doof findet, dann bist du ein guter Meister und so. Und das hat sich so meiner Meinung nach durch meine Generation, also so in dieser Zeit hat sich das doch geändert. Also für mich ist immer wichtig, ein guter Beamter ist jemand, der auch immer ein Ja vertreten kann. Nein sagen ist immer leicht. Ja, aber Ja sagen und das vertreten ist manchmal echt schwerer. Und wer das kann, ist genau richtig hier.
Etwa 800 Inhaftierte sind in der JVA Moabit untergebracht. Auf einer Fläche von 4,3 Hektar. Drogendealer, Gewaltverbrecher, Mitglieder krimineller Banden. In den 30er Jahren sieht das anders aus. Natürlich sind auch damals die unterschiedlichsten Straftäter unter den Inhaftierten, aber nicht nur. Auf einmal ist da ein neuer Typ von Häftling. Einer, der nach unserem heutigen Rechtsverständnis in einem Gefängnis nichts zu suchen hat. Regimekritiker und politische Gegner. Der bekannteste unter ihnen, KPD-Führer Ernst Thälmann. Am 3. März 1933 wird er von den Nazis festgenommen.
Ich zeige jetzt mal den Freistundhof, wo er gelaufen ist.
Ich folge Annette Lorenz nach draußen, auf eine Art Schulhof. Ein dreieckiger, asphaltierter Bereich mit Sportgeräten, wie man sie von Trimmlichtpfaden kennt.
Der war früher noch nicht durchteilt, aber hier ist Ernst Thälmann gelaufen.
Es gibt dieses bekannte Bild, das während seiner Haft in Moabit entstanden ist. Es zeigt Ernst Thälmann, wie er genau auf dem Freistundenhof, auf dem wir jetzt stehen, mit ernstem Blick im Kreis läuft. Ganz alleine, weit und breit kein Mensch zu sehen. Der Kontakt zu anderen Gefangenen war Thälmann verboten. 11 Jahre sitzt Ernst Thälmann im Gefängnis, ohne dass es je zum Prozess kommt. Ein Prozess hätte Aufmerksamkeit für die KPD und ihren Anführer bedeutet, sagt der Historiker Bernhard Beierlein. Und das wollte Hitler unbedingt vermeiden.
Ein weiterer Grund, und das erstaunt vielleicht den einen oder anderen, warum es nicht zu diesem Prozess kam, liegt in der internationalen Lage begründet. Nämlich die, dass Hitler zu Beginn zumindest die relativ guten Beziehungen mit der Sowjetunion nicht aufs Spiel setzen wollte. Beide Regime waren zunächst nicht feindlich gegenüber eingestellt.
Mehrere Male will die KPD-Führung Ernst Thälmann aus dem Gefängnis befreien. Jedes Mal wird sie von Moskau im letzten Moment zurückgepfiffen. Am 23. August 1939 unterzeichnen Deutschland und die Sowjetunion den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, ein Nicht-Angriffsvertrag. 5 Jahre später, 1944, wird Ernst Thälmann im KZ Buchenwald ermordet.
Zelle sagt man eigentlich nicht so unbedingt, oder? Sagt man Haftraum? Ist es mit der, ja, okay. Mhm.
Macht man.
Und an den Türen sind ja jetzt so Beschriftungen, da steht Friseur, fleischfreie Kost, laktosefreie Kost.
Ist immer wichtig für die Leute, die hier Essen verteilen, dass man weiß, was man reingibt. Ja. Hier wohnt der Friseur dieses Hauses.
Und wenn ich jetzt eine Frisur will, dann gehe ich einfach in den Haftraum.
Das macht er tatsächlich selbstständig. Also der hat eine Friseurkiste und damit geht er durchs Haus und schneidet denen, die denn wollen, die Haare. Also wir hatten das auch schon, dass jemand gesagt hat, er ist Friseur. War denn keiner, war dann relativ schnell vorbei, weil die Inhaftierten dann das nicht so toll fanden. Die kamen dann immer, Frau Lorenz, gucken Sie mal, wie ich aussehe. So, jetzt. Das ist übrigens der alte Terroristenflügel. Jetzt sind ja hier alle Hafträume ganz normal, das ist offen. Das war auch abgeschottet. Das war im Prinzip wie so ein kleines Mini-Gefängnis im Gefängnis. Die hatten ihren eigenen Freistundenhof und deswegen war das so ein bisschen wie so ein abgeschotteter Bereich.
Die Terroristen, von denen Annette Lorenz spricht, ist die Bewegung 2. Juni. Eine linksextreme Westberliner Gruppe mit Verbindungen zur RAF. Ihr Name geht auf das Todesdatum von Benno Ohnesorg zurück, dem Studenten, der am 2. Juni 1967 bei einer Demonstration in West-Berlin von einem Polizisten erschossen wurde. Mehr dazu hört ihr in der geheimnisvolle Orte-Folge zum Springer-Hochhaus. Nach Ohnesorgs gewaltsamen Tod radikalisiert sich die Studentenbewegung. Linksextreme, gewaltbereite Gruppen entstehen. Eine von ihnen, die Bewegung 2. Juni.
Und unsere Gruppe war ja auch so eine Mischung aus ziemlich vielen verschiedenen Richtungen. Also waren Anarchisten bei, waren halt Stalinisten bei, es waren Maoisten bei und viele, die Luxemburg gelesen hatten.
Das ist Ralf Reinders, einer der Mitgründer der Bewegung 2. Juni. Schon vor ihrer Gründung gehört er einer linksextremen Gruppierung an. 1970 kommt er zum ersten Mal ins Gefängnis Moabit.
Also ich habe viel gehört über das, über meine Kumpels, aber das selbst, wenn man das selbst erlebt, kann man sich einfach weder vorher noch nachher noch mal richtig vorstellen, was da für ein Ton geherrscht hat, was los war, dass Leute zusammengeschlagen werden abends und so. Ne? Der Umgangston war 1970 ein richtig hart von den Bullen, die waren ja da drin, geschult, halt gefangen niederzumachen. Ne? Also es war schon eine sehr harte Nummer.
6 Wochen dauert die Untersuchungshaft. Danach darf Ralf Reinders das Gefängnis Moabit wieder verlassen und beschließt, jetzt erst recht.
Und irgendwann waren wir dann im Ausland, haben eine, so ein bisschen eine Fortbildung gemacht, Ausbildung gemacht, waffenschießend und so und ein bisschen basteln und kamen zurück. Und dann hieß es, hat eine Frau, die bei uns war, die hätte Aussagen gemacht mit noch einer anderen Frau zusammen und dann hatten wir wieder einen Haftbefehl. Also wir mussten untertauchen.
An ihrem terroristischen Eifer ändert das nichts. Anschläge, Banküberfälle und Brandstiftungen sollen die Bundesrepublik erschüttern. Bei einem Sprengstoffattentat der Bewegung 2. Juni auf einen britischen Yachtclub kommt 1972 ein Mensch ums Leben. 1974 töten sie den Präsidenten des Kammergerichts Berlin, Georg von Drenkmann, bei einem Entführungsversuch. Wieder ein Jahr später entführt die Terrorgruppe den damaligen Spitzenkandidaten der CDU, Peter Lorenz. Es ist die erste Geiselnahme eines Politikers in der bundesdeutschen Geschichte. Fast 5 Jahre kann sich Ralf Reinders vor der Polizei verstecken. 1975 wird er schließlich gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Bewegung 2. Juni gefasst. Erneut geht es nach Moabit. Ein Gefängnis, das Reinders ja eigentlich schon gut kennt. Und doch ist er unsicher, was ihn erwarten wird. Die Mitglieder der Bewegung 2. Juni, sie werden ja unter anderem des Mordes an einem Richter beschuldigt. Wie werden die Justizvollzugsbeamten ihnen begegnen?
Wir haben natürlich auch mit Racheaktionen in Bullen gerechnet. Da haben wir dann wirklich gedacht, wenn die kommen, kommen sie natürlich nachts. Und dann haben wir halt wirklich so Stuhlkonstruktionen mit einem Wassereimer und Schrankkonstruktionen zusammengebaut. Das ist halt, wenn jemand die Tür aufmacht, dass jetzt alles zusammenbricht und wir dann schnell wach sind.
Ralf Reinders und die anderen Terroristen kommen in Isolationshaft. Sie sollen nicht mit anderen Gefangenen in Kontakt treten können.
Die haben gemerkt, oh, halt mal, wir haben Einfluss auf die Gefangenen, wir hatten halt einen guten Ruf, wir arbeiten mit den Bullen nicht zusammen und so, die gehen ja einen Weg.
Doch trotz der Isolation finden die Mitglieder der Bewegung 2. Juni Mittel, mit den anderen Inhaftierten zu kommunizieren. Sie organisieren Proteste für bessere Haftbedingungen. Bis die Gefängnisleitung 1980 einen Hochsicherheitstrakt bauen lässt. Ausschließlich für die Mitglieder der Terrorgruppe. Eine Millioneninvestition. Untergebracht sind 10 Inhaftierte, rund um die Uhr bewacht von einem Heer Vollzugsbeamter. Ab da wird Ralf Reinders Welt noch kleiner.
Hier an den Türen sieht man ja jetzt so eine Punkte. Der rote Punkt bedeutet zum Beispiel, dass der Inhaftierte dahinter zu beobachten ist. Vielleicht weil er auf Entzug ist oder weil er suizidgefährdet ist. Der rote Punkt bedeutet Beobachter.
Annette Lorenz winkt einen Mann her, der gerade an uns vorbeilaufen will, Richtung Kuppelsaal.
Das ist nämlich unser evangelischer Pfarrer.
Überfallmäßig, worum geht's denn?
Na, einfach so.
Was sind so die Sorgen, mit denen die Leute zu Ihnen kommen?
Unterschiedlich. Es sind Situationen, wo es um die Angehörigen, Familienmitglieder, Kinder geht. Oder die kommen frisch hier rein. Es ist vielleicht wirklich irgendeine schwere Tat im Hintergrund. Und dann geht einem Menschen auch das Herz über. Verarbeitet das noch unter Schock vielleicht, ist gerade eingeliefert.
Da oben die braune Tür, das ist unsere Kirche.
Mein Blick folgt Annette Lorenz' Zeigefinger und bleibt an etwas kleben, was ich davor gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Dabei hängen sie überall. Netze.
Das sind Fallnetze. Wenn man sich vorstellt, wenn man von da oben jemand über die Brüstung springen würde, ist es schon ganz cool, dass es da so das eine oder andere Netz gibt, was jemand auffangen könnte. Weil sonst,
Normalerweise dauert eine Untersuchungshaft maximal 6 Monate. Bei Ralf Reinders werden es 5 Jahre. 1980 steht endlich die Urteilsverkündung an. Im Kriminalgericht Moabit, direkt hinter der JVA.
Das ist der Weg, den der Inhaftierte dann auch läuft.
Annette Lorenz führt mich durch einen Gang, der mich an ein Parkhaus erinnert. Ähnlicher Bodenbelag, ähnlicher Geruch. Es ist eine Unterführung, die die JVA Moabit unterirdisch mit dem Kriminalgericht verbindet.
Ja. Egal aus welcher Teilanstalt, die Kollegen rufen dann an, zum Beispiel bei uns in der TH3, sagen XYZ zum Termin, dann stellen wir die hin, dann kommen die Kollegen, holen die ab, führen die genau hier lang.
Und jetzt sind wir da.
Jetzt sind wir da.
Im Kriminalgericht.
Dann sitzen hier die freundlichen Herren. Hallo.
Wir müssen alle dokumentieren und an den Tag listen wir dann die Liste für heute auf.
Und das in blau markierten, das sind die, die heute Gerichtstermine hatten.
Genau. Und setzen das um, was vorgegeben ist, zum Beispiel Tatgenossentrennung, so Bandkriminalität, genau. Oder wir haben auch hausintern Verfügungen, zum Beispiel Hand zu Hand nennt sich das auch. Hand zu Hand ist ein Begriff, der ist intern. Das heißt, er wird immer von uns begleitet, ist immer in unser Obhut. Das heißt, er wird nur von Beamte zu Beamte übergeben. Genau.
Bei der Urteilsverkündung war, wir hatten so ein Bullenspalier, ne? Alle so von vorne bis zum Gerichtssaal hoch. Und ich stand da mit Maschinenpistolen.
Ralf Reinders bekommt 15 Jahre. Im Normalfall wäre er nach dem Urteil in ein anderes Gefängnis verlegt worden. Reinders aber bleibt in der JVA Moabit.
Wir waren ja in der Zwischenzeit im Hochsicherheitstrakt. Und da immer mehr Gefangene verlegt wurden, waren dann der Ronald Fritsch und ich. Wir waren dann alleine im Hochsicherheitstrakt und hatten dann einen Hungerstreik angefangen für Verlegung in den Normalvollzug.
Der Hungerstreik hat Erfolg. Nach Jahren der Isolation darf Ralf Reinders den Hochsicherheitstrakt verlassen. Er bekommt einen normalen Haftraum zugeteilt und eine Arbeit in der Buchbinderei.
Ja, ein großer Teil arbeitet tatsächlich. Also wir haben mehrere Arbeitsbetriebe und die Inhaftierten verdienen ja da auch Geld. Beschäftigung ist immer ein großes Gut, ne? Also die meisten wollen arbeiten. Wir hätten natürlich gerne mehr Arbeitsplätze. 2 Drittel der Inhaftierten können wir hier in Arbeit bringen, ja.
Und welcher Job ist am beliebtesten?
Nach meinem Dafürhalten würde ich sagen, die Sporthausarbeiter. Wir haben eine Sportabteilung hier, wo die Gefangenen Sport machen können. Und Fußball, über Volleyball, Kraftsport. Und da oben arbeiten Hausarbeiter auch, die dafür sorgen, dass also die Geräte sauber sind, dass alles in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist der beliebteste Job.
Ja, es war eine Erlösung so ein bisschen mit Arbeit, weil sehr anstrengend die erste Zeit, weil man dann merkt, also das merkt man in der Isolation ja nicht so. Da hat man so seinen Ablauf und wenn man dann mit anderen vielen Leuten plötzlich redet, dann merkt man, wie anstrengend das ist. Ist man plötzlich müde. Wenn dann zurück in unsere Zelle führt und einfach umgefallen und einschlafen.
Am 14. September 1990 wird Ralf Reinders aus der JVA Moabit entlassen. Das Berlin, in das er nach fast 15 Jahren Gefängnis zurückkehrt, ist nicht mehr dasselbe. Die Mauer ist gefallen. Und die JVA Moabit empfängt abermals einen ganz neuartigen Typ von Inhaftierten. Vor wenigen Augenblicken haben sie noch ein Land regiert. Nun sitzen sie in Untersuchungshaft. Die ehemalige Führungsriege der DDR.
Das war hier halt das Haftkrankenhaus, das alte.
Honecker war ja schon sehr schwer krebskrank, als er hier eingeliefert wurde. Das heißt, also lag der jetzt hier in so einem Zimmer, wo wir jetzt stehen?
Ja.
Lag der da?
Ja.
Er wurde am Bett medizinisch versorgt, dann gab es da kein extra
Krankheit. Der war ja durchaus noch mobil, also so mobil, dass er zur Freistunde raus konnte. Also der war ja jetzt nicht bettlägerig.
Die Ironie der Geschichte, Honecker hat schon einmal in Moabit eingesessen. Damals allerdings zu Unrecht. Wegen seiner Tätigkeit im Widerstand gegen die Nazis kommt er 1935 in Untersuchungshaft. Zur selben Zeit wie Ernst Thälmann, von dem wir ja vorhin schon gehört haben. Ob die beiden sich damals im Gefängnis Moabit begegnet sind, weiß man leider nicht.
Aber inwiefern haben sich die Zimmer dann hier in dem Krankenflügel unterschieden von den normalen?
Nein, in erster Linie durch die direkte Nähe der Ärzte und des medizinischen Personals, ne?
Okay.
Aber sonst gab es hier keine Besonderheit dann in den Zimmern, dass da irgendwie, hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Luxus gehabt, wenn man krank war, ein bisschen schönere Bettung oder irgendwas?
Nee, hatte man nicht.
Okay.
Ich blicke etwas ungläubig auf den ziemlich in die Jahre gekommenen Haftraum. Er wird auch heute noch genutzt, zuletzt als Isolationsraum für Corona-Infizierte. Eine schmale Holzpritsche, ein kleines Wandregal, ein abgenutztes Klo.
Herr Honecker war aber sehr gefasst. Er hatte eine gewisse staatsmännische Haltung, aber er hat auf der anderen Seite auch keine Ansprüche gestellt. Er hat sich nicht beklagt.
Wolfgang Ziegler ist einer von mehreren Anwälten, die ihn damals vertreten. Erich Honecker muss sich vor Gericht wegen der Mauertoten verantworten. Vor allem viele Ostdeutsche fiebern dem Prozess entgegen. Sie hoffen auf späte Gerechtigkeit, auf den deutschen Rechtsstaat, von dem sie viel Verheißungsvolles gehört haben. Doch sie werden enttäuscht. Am 13. Januar 1993 wird Erich Honecker aus der JVA Moabit entlassen. Als freier Mann.
Der Gesundheitszustand von Honecker war schlecht und wurde schlechter.
Das ist Nicolas Becker, ebenfalls in Honeckers damaligem Verteidigungsteam.
Dann war es so, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt, als wir dachten, das Gericht hätte ihn eigentlich jetzt entlassen müssen aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes. Und als das nicht geschehen ist, sind wir zum Landesverfassungsgericht gegangen und haben eine Verfassungsbeschwerde für Herrn Honecker da erhoben. Da hat das Landesverfassungsgericht entschieden, dass die weitere Inhaftierung von Honecker irgendwie seiner Menschenwürde widersprechen würde.
Weil seine Lebenserwartung kürzer ist als die angesetzte Prozesszeit, wird das Verfahren gegen Erich Honecker eingestellt. Honecker geht ins Exil nach Chile. Dort stirbt er am 29. Mai 1994 im Alter von 81 Jahren. Knapp anderthalb Jahre nach seiner Entlassung aus Moabit.
Und jetzt sind Sie ja seit 25 Jahren, richtig?
Ja.
Hier in der JVA. Was ist an Ihrer Arbeit für Sie so das Herausforderndste?
Naja, man begleitet ja viele Inhaftierte. Also sicherlich ist es eine Untersuchungshaft, aber es gibt Inhaftierte, die kommen halt immer wieder. Oder man kann im Laufe der Jahre sehen, wie der Verfall, weil da, man sieht deutlich, was Drogen mit Menschen macht.
Also gibt es dann auch so Momente, wo man denkt, auch jetzt, wo man Hoffnung hatte, dass man einen Inhaftierten nicht wieder sieht und dann ein, zwei Jahre später steht er wieder auf der Matte und man denkt so, ach Mensch.
Genau, ja. Genau, tatsächlich. Also es gibt so den einen oder anderen Inhaftierten, den kenne ich noch, als ich hier noch Praktikantin war. Und die kamen dann immer mal wieder und ich konnte dabei zugucken, wie immer weniger von diesen Menschen übrig war. Und irgendwann kommen die dann nicht mehr. Und da weiß ich dann, wahrscheinlich hat das sein Ende gefunden.
Und die kommen dann nicht wieder, nicht weil sie ihr Leben in den Griff bekommen haben, sondern weil sie entweder verstorben sind oder eine lange Haftstrafe irgendwo absitzen?
Also oftmals ist es so, dass man dann von anderen Inhaftierten wieder erfährt, die man auch immer mal wieder trifft. Und die erzählen einem dann, dass der und der halt verstorben ist.
Eigentlich ist unsere Tour so gut wie vorbei. Annette Lorenz will mir aber unbedingt noch etwas zeigen.
Ich will Ihnen mal nur kurz...
Annette Lorenz sperrt die Tür zu einem Büroraum auf. Buddha-Bilder hängen an den Wänden.
Schön warm hier.
Ja.
Ja, kuschelig.
Hier in der Teilanstalt 3, das ist das ehemalige Weiberhaus. Ja, also zu Anbeginn der Zeit waren hier nur die Frauen untergebracht.
Annette Lorenz gibt mir zu verstehen, an einer kleinen Sitzecke Platz zu nehmen. Sie selbst steuert auf einen großen Rollschrank zu, öffnet ihn und kommt mit einem Stapel alter Unterlagen zurück.
Das begab sich so ungefähr, ich sag mal vor 3 Jahren oder so, habe ich hier einen Schrank gefunden und da hatte ich keinen Schlüssel mehr dazu und habe das Schloss geknackt und da waren also diese...
Sie haben das Schloss geknackt?
Ja, ich musste ja wissen, was ist in diesem Schrank. Also, und da waren diese ganzen historischen, ja, unzählige Fotos, die gerade sortiert werden.
Sie zeigt mir das Bild einer jungen Frau. Schulterlanges Haar, Mittelscheitel, trauriger Blick. Daneben ein Einlieferungsschein ins Gefängnis Moabit vom 19. November 1941. Sogar die Zellennummer ist angegeben. Zelle 63, Teilanstalt 3. Der Name der Frau, Bronislava Chubakowska.
Was man so weiß, ist, dass sie also am 15. August 1942 durchs Fallbeil ums Leben gekommen ist. Ihr einziges Verbrechen war eigentlich, dass sie ein brennendes Stück Papier in einen Mülleimer geworfen hatte.
Bronisława Czubakowska wird am 9. Juli 1918 in der polnischen Stadt Zgierz geboren. Der Vater ist Hausmeister, die Mutter Hausfrau. Sie kümmert sich um Bronisława und ihre beiden Geschwister. Im Frühjahr 1940 ist Bronisława Czubakowska gerade mit ihren Freunden im Kino, als der Saal auf einmal von deutschen Soldaten gestürmt wird.
Man hatte anfänglich versucht, polnische Zivilarbeiter anzuwerben. Sie wurden aber in Deutschland sehr schlecht behandelt. Das sprach sich rum und man war nicht mehr in Polen bereit, in das Deutsche Reich als freiwilliger Arbeiter zu gehen. Also griff die Gestapo, SS, wer auch immer da das Sagen hatte, zum Mittel des Zwanges.
Klaus Leutner hat intensiv zu Bronisława Czubakowska geforscht, aus persönlichen Gründen. Seine Frau stammt aus demselben Ort wie sie, der polnischen Stadt Zgierz.
Und so soll es gewesen sein, dass Bronisława wohl in einem Kino erfasst wurde und dann über eine Arbeitsvermittlungsstelle nach Brandenburg an der Havel kam. Die Fabrik nannte sich Erste Brandenburger Feinjutefabrik. Und diese Fabrik hat so minderwertige Garne, aus denen man Häftlingsbekleidung zum Beispiel herstellen konnte, Zündschnüre, einfachste Uniformteile.
Ab diesem Zeitpunkt ist Bronisława Czubakowska eingesperrt. Das Fabrikgelände dürfen sie und die mehr als 100 anderen Zwangsarbeiterinnen nur in Ausnahmefällen verlassen. Auch ihre Schlafstätte befindet sich auf dem Gelände. Am 12. Juli 1941, Bronisława Czubakowska ist schon über ein Jahr in Zwangsarbeit, kommt es in der Fabrik zu einem Zwischenfall. Ein Zwischenfall, der, so wird es die Gestapo selbst später schriftlich festhalten, keinerlei Schaden verursacht. Und der Bronisława Czubakowska trotzdem das Leben kosten wird.
Die Zeugenvernehmungen durch die Gestapo geben ein Bild, dass Bronisława auf die Toilette gegangen ist, aber nicht für die Polen. Sie geht aber in eine Toilette für deutsche Volksgenossinnen und zündet dort einen kleinen Behälter, wo alte Zeitungsabschnitte oder ähnliches als Toilettenpapier bereitlagen. Und das hat sie irgendwie in Brand gesteckt. Sie geht heraus und in dem Moment kommt eine Landsmännin und guckt, nanu, was sucht die Bronisława denn bei den Deutschen?
Doch Bronisława Czubakowska hat keine Zeit, sich zu erklären. Eine dritte Frau stößt dazu, eine Deutsche. Sie herrscht die beiden Polinnen an, gefälligst wieder zurück zur Arbeit zu gehen. Da riecht sie auf einmal den Brandgeruch. Sofort löschen, befiehlt sie.
In den Verhörprotokollen behauptet die Bronisława Czubakowska, sie sei von einer ihrer Kolleginnen angestiftet worden, den Brand zu legen. Und ich weiß aus einem anderen Fall, wo eine Polin für die Armia Krajowa. Die Armia Krajowa war die Heimatarmee, also die Untergrundarmee, die den Deutschen in der Besatzungszeit das Leben schwer gemacht haben. Und sie hat für die AK gearbeitet. Und dort, habe ich selbst gelesen, hat der Führungsoffizier gesagt, und wenn Sie die Anweisungen der Zentrale nicht ausführen, werden wir Mittel und Wege finden, Sie zu liquidieren. Wenn man so zwischen die Mühlsteine gerät, wie entscheidest du dich?
Hat Bronisława Czubakowska deshalb das Feuer gelegt, weil die AK, die polnische Untergrundarmee, sie sonst getötet hätte? War die halbherzige Brandstiftung ein Versuch, die AK zufriedenzustellen, ohne dass jemand verletzt wird? Obwohl kein Schaden entsteht, wird Bronisława Czubakowska vom Potsdamer Landgericht wegen vorsätzlicher Brandstiftung zu 7 Jahren Haft verurteilt. Doch dem Oberstaatsanwalt ist die Strafe zu gering. Er legt Revision ein. Seine Begründung: Bronisława Czubakowskas Tat sei eindeutig deutschfeindlich. Außerdem sei die Feinjutefabrik kriegsrelevant. Die Polen habe der, Zitat, Wehrhaftigkeit des deutschen Volkes einen schweren Schlag versetzen wollen. Das Gericht folgt seiner Argumentation. Das Urteil lautet diesmal Todesstrafe.
Von dem Moment an weißt du wirst hingerichtet. Das kann in 10 Jahren sein, das kann in 10 Minuten sein. Keiner weiß es.
Es werden 3 Monate. Am 14. August 1942 um 18 Uhr wird Bronislava in die Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee gebracht. In der Todeszelle schreibt sie einen letzten Brief an ihre Familie.
Ein großes Unglück ist über mich gekommen. Wir werden uns nicht mehr wiedersehen. So will es anscheinend das Schicksal haben. Ich weiß, es ist für euch furchtbar, aber ich muss mich mit Gottes Schicksal abfinden.
An einem Sommertag um 5.25 Uhr wird Bronislava Chubakowska mit dem Fallbeil getötet. Für eine Tat, zu der sie mit großer Wahrscheinlichkeit gezwungen wurde. Von einem Regime, das sie erst verschleppt und dann versklavt hat. Doch damit hört ihre Geschichte nicht auf. Wie es mit Bronislava Chubakowska nach ihrem Tod weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Geheimnisvolle Orte zur Charité. Die findet ihr, wie alle Folgen, in der ARD-Audiothek.
Wenn eine Hinrichtung geplant war, dann wurde tatsächlich unter anderem eben auch die Anatomie informiert mit einem Brief. Dann hat der Direktor Hermann Stieve schriftlich zugesagt, dass er Interesse hat. Es ging ihm also um den Zugang zu menschlichem Gewebe für seine Forschung. Ich glaube, dass es ihn nicht so wirklich interessiert hat, warum diese Menschen hingerichtet wurden.
Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In der neuen Folge vom True Crime Podcast Im Visier geht es um Kieselsteine, an denen Blut klebt, um schwarze Latexhandschuhe und um eine tote Frau, erschlagen im Flur ihrer eigenen Wohnung. Diese Frau ist Oksana Romberg. Sie hat in der Nähe des Berliner Kurfürstendamms ein Kosmetikstudio, in dem auch Prominente ein- und ausgehen. Die Umstände dieser Tat geben den Ermittlern Rätsel auf. Die blutigen Kieselsteine zum Beispiel, sind sie Teil eines Rituals, einer Art Fetisch? Im Visier findet ihr in der ARD-Audiothek. Das war Geheimnisvolle Orte vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Geschrieben und produziert von mir, Henrike Möller. Redaktion Ulrike Gerster. Dramaturgie Sarah Meinhold. Die Musik hat Ilja Czoric komponiert. Vielen Dank auch an Galina Breitkreuz. Von ihr stammt die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte, Gefängnis Moabit. Einige der Interviews, die ich im Podcast verwendet habe, hat sie geführt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne in der ARD-Audiothek und empfehlt ihn weiter.